Schleswig-Holstein ist ein Land voller Menschen, Macher und Persönlichkeiten. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Küstenköppe.
Frank Bremser im Schnack mit Leuten, die sabbeln können und richtig was zu sagen haben.
Mein heutiger Küstenkopf ist verurteilter Straftäter und er hat sein Leben um 180 Grad gedreht, denn früher war er Neonazi. Heute ist er Anti-Gewalt- und Deradikalisierungstrainer. Seine Geschichte ist verstörend und hoffnungsgebend gleichermaßen. Herzlich willkommen, Philipp Schlaffer.
Küstenköppe.
Ein RSH-Original-Podcast.
Toll, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Alter Lübecker, in Lübeck geboren und dort auch aufgewachsen, aber sozusagen selbst, kann man so sagen, zum Migranten geworden, ne? Mit 10 Jahren.
Ja, genau. Hat mein Vater beschlossen, dass wir für seinen Job nach England auswandern, nach Newcastle upon Tyne im Norden von England. Mhm. Das war ein Schock.
Mit 10 Jahren vielleicht noch so gerade handelbar, oder?
Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Eltern das vorbereiten. Mhm. Also ist vielleicht nicht so, klar, in der Pubertät ist nochmal schwieriger, weil man da gerade vielleicht erste Freundin, ne, Gruppe und so weiter. Aber meine Eltern haben es auch nicht so gut vorbereitet, nenne ich es mal.
Mhm. Mit 10 Jahren bist du nach England ausgewandert, hast den ersten Tag, wie ich gelesen habe, noch ganz gut überstanden, aber plötzlich ging es dir sozusagen wie deine späteren Opfer, ne?
Ja, ich wurde in England dann auf einmal massivst gemobbt, weil ich Deutscher war. Mhm. Ne? Also der klassische Vorwurf, Nazi.
Du bist Jahrgang 78?
78, ja.
Jetzt muss ich mir überlegen, mit 10 Jahren, 88, da war das noch so in England, ja, dass man...
Ganz massiv.
Krass.
Also da kam von den Eltern und Großeltern, die dann gesagt haben, was, ich habe einen Deutschen in die Klasse bekommen, das sind Nazi. Alle Deutschen sind Nazis. Und die Deutschen, die sind böse. Mhm. Und das konnte ich als 10-Jähriger auch nicht widerlegen. Also da fing eine schwierige Zeit an, muss man sagen, eine wirklich schwierige Zeit.
Das heißt, du wurdest in der Schule gemobbt, gemieden, hast dann aber ja doch den Weg irgendwie für dich gefunden. Ihr habt Englisch gesprochen und Englisch gelernt und habt sozusagen auch England für euch als neue Heimat angenommen.
Ja, ich finde England bis heute ein ganz tolles Land. Also nach Schleswig-Holstein ist das dann so. Mein junges Gehirn hat auf einmal Englisch gelernt. Ich saß nur im Unterricht drin, habe Englisch gelernt, Fernsehen geguckt auf einmal. Aha. Und dann habe ich England lieben gelernt. Tolles Land, tolle Leute, toller Humor. Mhm. Ich kann es immer wieder nur empfehlen. Und dann habe ich wirklich eine tolle Zeit in England verbracht. Mhm. Aber die sollte auch wieder endlich sein.
Genau, dann kam nämlich der Switch. Dann haben sich deine Eltern sozusagen wieder vor dich gestellt und gesagt, Philipp, pass auf. War eine ganz schöne Idee von uns, nach England auszuwandern, aber jetzt geht's wieder retour Richtung Schleswig-Holstein. Wir ziehen wieder zurück nach Lübeck.
Das war diesmal nicht nur ein Schock. Mit 10 Jahren war ja auch meine Reaktion darauf, wo wir das erste Mal ausgewandert sind, dass ich angefangen habe zu heulen. Und diesmal mit 14 war das so, wo meine Eltern mir das in Deutschland erzählt haben, wo ich 10 Jahre alt war, habe ich eine ganz klare Erinnerung. Wir waren beim Chinesen essen in Bad Schwartau und da haben meine Eltern gesagt, pass auf, das und das. Wie meine Eltern mir das in England gesagt haben, weiß ich nicht mehr. Ich weiß die Zeit danach nicht mehr. Das hat mein Gehirn so tief verbuddelt, das kriege ich nicht mehr raus.
Okay.
Das muss so ein Schock für mich gewesen sein, wieder aus allem rausgerissen zu werden, aber war halt leider so.
Und das heißt, du hast dich erstmal versteckt, gesagt, ich will nicht mit oder
ja, was heißt versteckt?
Wolltest geliebt werden und bist dann doch mitgegangen. Ja, alles ändert immer bei der Liebe. Ne?
Ja, aber es ist ein bisschen zu viel Walt Disney jetzt hier,
okay,
schon. Und zwar, das ist bei mir eher in Frust, Wut und Aggression,
okay,
aufgegangen. Mhm. Ich bin von zu Hause weggelaufen, ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, dort wegzugehen. Also das war nicht die Phase mit 14 in der Pubertät, meinen Eltern jetzt zugefallen. Ich habe gedacht, ich kann nicht schon wieder aus allem rausgerissen werden. Mhm. Ich habe mich auch auf die Highschool gefreut. Ich hatte einen tollen Rugbyverein, Newcastle United, und macht mich bis heute ganz traurig. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wäre ich ganz sentimental.
Ja. Ja, krass. Und dann in Deutschland angekommen, und das meinte ich ja damit, in Deutschland dann ja zurückgekommen und eigentlich wie ein Migrant letzten Endes angekommen,
jetzt
oder?
Jetzt war ich der Engländer.
Jetzt
war ich der Engländer. Das war ja so.
Das zeigt, wie banal eigentlich Rassismus Ausgrenzung ist. Ne?
Du kannst an jedem was finden.
Ja,
du kannst,
genau.
Du kannst jemand, also auch niemand braucht sich jetzt hier, der den Podcast hört, braucht sich zurücklehnen und sagen, mich kann man nicht mobben. Man kann jeden mobben. Man kann jeden ausgrenzen.
Mhm.
Und ich kam jetzt zurück. Ich hatte Deutsch teilweise vergessen. Und ich erinnere mich auch noch sehr genau dran, in England gab es ja so Schuluniformen und da hat man auch so Hemden getragen, Polohemden und so, ne, Anzughose dazu und ein bisschen schicker. Mhm. Jetzt kam ich hier nach Deutschland, hier wurden auf einmal Peschhosen getragen und so dicke, weite Hosen und sonst irgendwas. Ja, und Jogginghosen so in der Schule, wo ich gesagt habe, so, okay, das wäre wär in England so gehen die Leute noch nicht mal zum Supermarkt. Ja. Und das war dann irgendwie so, habe ich da auch wieder nicht reingepasst. Jetzt war ich der Engländer, wieder außen vor, wieder Einsamkeit.
So, und aus der Einsamkeit heraus hast du denn Leute kennengelernt, die in rückbetrachtend nicht gut für dich waren?
Das ging sehr, sehr schnell. Ich bin dann grandios auf dem Gymnasium gescheitert, überall 5 und 6, habe Deutsch vergessen. Ich habe selbst in Englisch eine 4 bekommen nach 4 Jahren England.
Krass.
Ja, weil meine Englischlehrerin gesagt hat, das Englisch, was ich spreche, ist für sie kein Englisch. Ich habe so einen derben Akzent gesprochen. Geordie heißt er, oben im Norden von England. Ja. Da hat sie gesagt, das ist für sie kein Englisch.
Ach, wie schön.
Ja, dann bin ich sitzen geblieben, dann bin ich von der Schule geflogen, kam auf diese neue Schule und jetzt, da war ich einfach ein wütender, aggressiver junger Mann und hab, ich weiß nicht, wie derb ich jetzt in diesem Podcast sein darf, aber.
Wir können es rauspiepen, Philipp. Ja. Du kannst einfach rauslassen.
Also das Gefühl, das ich da mitgeben möchte, ich war einfach wütend gegen alles. Ich fand alles scheiße, muss man so sagen. Also ich habe angefangen, meine Eltern zu hassen, Schule zu hassen, Gesellschaft zu hassen, ich passe hier nicht rein. Und dann auf einmal wollte ich anders sein. Bin dann auch in Kontakt gekommen mit Leuten, die gesagt haben, ja, wir fühlen das auch.
Du sagst Aggressivität. Auch zu Hause bist du auch deinen Eltern gegenüber körperlich geworden schon zu dem Zeitpunkt?
Nein, also körperlich bin ich nicht gegenüber meinen Eltern gewesen. Aber man muss sich schon so vorstellen, ich bin ja auch sehr ehrlich mit unserer Familiengeschichte. Mhm. Meine Schwester beispielsweise ist zu Hause ausgezogen, weil sie Angst vor mir hatte.
Okay.
Und das ist natürlich schwer, das mal zu hören. Das hat meine Schwester mir vor ein paar Jahren mal unter Tränen gestanden.
Ja.
Und dass man da so ein Gefühl dafür bekommt, was da los war. Also es war immer latente Gewalt in der Luft.
Okay. Mhm. Schwierig. Ich kann das vielleicht ganz gut nachvollziehen, weil ich auch ein recht aggressiver Junge war. Und ich auch auch manchmal Leute gemobbt habe und da auch Freude dran gespürt habe, was ich rückbetrachtend eben auch schamhaft sagen muss. Aber es gehört ja dazu, auch dazu zu stehen, weil man kann natürlich auch sagen, ich bin ein ganz toller Typ und früher war ich auch ganz toll. Ich war kein tolles Kind.
Ich möchte auch, dass die Leute was mitnehmen von dem Gespräch, was wir hier machen. Das soll ja nicht nur entertain sein, sondern das zu gucken, wenn junge Leute wütend sind, dass das dann zu Aggression führen kann. Wie kann man diese Wut dann wegkriegen? Ne? Also darum geht's ja auch.
War das eine Person oder war das eine Clique, die du dann kennengelernt hast, die dich dahin gebracht hat?
Also wir wurden nach und nach, also wir haben uns irgendwie gefunden auf dem Schulhof. Wir waren irgendwie alle irgendwie gemeinsam wütend. Ich hatte dann auch eine gewisse Zeit lang nicht mehr das Gefühl, ich will aussehen wie alle anderen. Weißt du, so heute alle brauchen die gleichen Turnschuhe, alle brauchen die gleichen Klamotten, hören die gleiche Musik. Wo ich gesagt habe, okay, da will ich nicht mehr dazugehören. Und dann waren wir erst 3, 4 Jungs, dann waren wir 6, 7, 8 und standen so abseits und haben uns dann mit anderer Musik beschäftigt, mit klassischem Rechtsrock damals, der heute natürlich viel moderner geworden ist. Und diese Musik hat mir eine Stimme gegeben, die hat meine Wut ausgedrückt. Ne? Also die hat mir ein Feindbild gegeben, die hat mir die Welt erklärt und die hat auch meinen Hass und meine Wut richtig schön nach außen geschrien.
Und dann hast du die Opfer eben auch in ausländischen Mitbürgern gesehen oder anders aussehenden oder wie habt ihr euch diese Opfer denn zurechtgerückt?
Ich hätte jeden zum Opfer machen können.
Okay.
Also ich habe über die Musik und über dann ältere Kameraden, die nachher dazu kamen, sogenannte, habe ich alle möglichen Menschen angefangen zu hassen. Also von Juden, Muslimen, Linke, Polizisten, Justiz, alle, die für den Staat arbeiten, Homosexuelle, LGBTQI, Menschen mit Behinderungen, Sozialisten, keine Ahnung, Christen. Ich fand alles scheiße auf einmal. Also eigentlich hätte jeder hätte meinen Weg kreuzen können und hätte zu Gewalt kommen können. Das war mir egal, wen es trifft. Hauptsache irgendwie Gewalt.
Also richtig die Bedienungsanleitung für Rechtsradikalismus sozusagen, die stand da dann. Und dann wart ihr eine Truppe von wie viele Leute waren?
Ja,
waren
da eine Gruppe, waren so eine lose Gruppe von 7, 8 Leuten. Ich bin dann auch in meine ersten Parteien damals eingetreten, schon als junger Mann. Die hatten dann Treffpunkte, wo sie gesagt haben, so, ja, komm mal hier vorbei und wir haben da gehört, ihr seid ein paar junge Leute, wenn ihr bei uns vorbeikommt, gibt's ein Bier und wir grillen was und da kommen ein paar Leute und reden wir ein bisschen politisch, aber feiern auch ein bisschen. Wurde rein theoretisch Sozialarbeit gemacht. Und da sind wir dann hingegangen und dann ging die Radikalisierung also wirklich sehr, sehr schnell.
Und dann, wenn du sagst, eher politisch gesprochen, da habt ihr dann einfach so für euch wahrscheinlich eher primitiv, denke ich mal, aber dann schon festgelegt, so und so würde unser Staat aussehen, wenn wir jetzt an die Macht kommen, oder war das gar nicht so detailliert? War das einfach nur Ausländer raus und Dose Bier auf?
Ja, also es gibt die, die gefährlich da draußen sind im, im Bereich Rechtsextremismus, die wirklich schlaue, kluge Köpfe sind. Da muss man sich, da muss man vorsichtig sein. Mhm. Aber die meisten, die da irgendwas besprochen haben, die hätten nicht mal ihr eigenes Weltbild erklären können. Es war ganz primitiv. Mhm. Es ging darum, Ausländer raus, Deutschland und den Deutschen. Mhm. Ab und zu ging es politisch ein bisschen tiefer. Aber wir waren auch eine Ansammlung von uns jungen Leuten bis hin zu den Leuten in den Parteien. Wir waren eine Ansammlung für Sozialversager. Also das war auch eine Ansammlung von Versagern. Mhm. Also wir selber hätten nicht mal hier die Putzkolonne für euch hier bei RSH organisieren können. Ja, also so hart das klingt. Mhm. Das waren so Großmachtsfantasien, ja. Also 1000 Führer, aber kein Reich, kein Volk. Mhm. Total wirr. Total wirr. Mhm.
Also eher die Volksschaft, die dann gefährlich wird, wenn also, wirklich ein Kopf da war. Aber du warst ja ein Kopf. Genau. Du warst ja, du hast mal gesagt, ich war kein Hänschen, ich war Hans.
Ja.
Weil die so eine Truppe braucht ja einen Anführer und braucht ja jemanden, der ihnen dann auch sagt, wo es lang geht, ne?
Genau, also ich bin jetzt auch nicht der Überschlaue im Leben. Ich habe vielleicht ein bisschen Bauernschleue von zu Hause mitbekommen und war manchmal vielleicht der Einäugige noch unter den Blinden. Aber trotzdem immer noch jetzt so ein bisschen Menschenführung habe ich dann so mitbekommen, habe gesehen, dass viele Menschen fühlen sich auch wohl unter Führung. Also nicht jeder will wirklich Leader sein. Das ist einfach so und das habe ich gesehen, besonders in den Gruppen, in denen ich aktiv war, waren ganz viele, die einfach nur Gruppe gesucht haben. Scheißegal. Und selbst wenn du denen gesagt hast, du bist hier ganz einfacher Soldat, Gefreiter oder sonst was, ja, ich fühle mich wohl, sag mal, was ich zu tun habe. Hauptsache, ich habe diese Gruppe und bin da zugehörig.
Familienersatz.
Ja, genau.
Ganz klar.
Und das haben wir dann versucht zu organisieren und das haben die meisten gesucht, mit denen ich dort aktiv war. Die haben irgendwie einen Familienersatz gesucht, Gruppe. Mhm.
Dann hat sich das ja doch in vielen Bereichen sehr professionalisiert. Du warst ja auch im Zuhältergeschäft, hast ja auch Frauen sozusagen bedroht und in Arbeit geschickt, sozusagen in Prostitution. Wie ist denn dieser Switch passiert, dass sich das so professionalisiert hat?
Es ging auch Überschneidung in die Hooligan-Szene, dann gab es Kontakte in die Rocker-Szene. Wir sehen auch viele ehemalige Rechtsextremisten, die dann zu Rockern gegangen sind, Rockergruppierungen, Hooligans dahin und so weiter. Und dann lernt man neue Leute kennen. Und dann ging es darum, wollt ihr nicht auch da mehr Geld verdienen, als immer nur da hier gegen den Staat arbeiten, Hausdurchsuchung und nur Kosten haben und so, guck mal, wenn ihr das und das macht, Drogenhandel, Prostitution, dann könnt ihr Geld verdienen. Und dann ging der Sprung relativ schnell, weil du hast eh eine Menschenfeindlichkeit, ja. Mhm. Also dir bedeuten Menschen nichts vorher, warum sollten dir dann später eine Kriminalität Menschen bedeuten, was bedeuten? Ich war eh total abgestumpft, ich habe für Menschen gar nichts gefühlt, also da war mir jedes Tier fast näher.
Material.
Sozusagen. Ja, Menschenmaterial, so haben wir es auch genannt. So jeden Rechtsextremisten auch. Wir haben Menschenmaterial zur Verfügung. Und da war der Sprung dann zu sagen, okay, was interessiert es mich dann, ob ich dann Drogen verkaufe oder Leute in die Prostitution schicke oder da dann mein Geld verdiene.
Lag diese, du sagst ja, du hast Menschen wie Material gesehen. Also das entsteht ja nicht nur dadurch, dass man zweimal umgezogen ist im Leben, sondern das hat das auch was damit zu tun, dass du selbst vielleicht zu wenig Liebe erfahren hast, auch im eigenen, in der eigenen Familie.
Ja, ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen. Meine Eltern hören ja auch RSH und nicht, dass sie über den Podcast stolpern oder so. Also ich bin liebevoll erzogen worden, ohne Gewalt.
Ja.
Ich hatte tolle, liebende Großeltern. Ich glaube, ab einem gewissen, also meine Eltern sind Kriegskinder, das gehört auch ein bisschen zur Erklärung dazu. Das heißt, viele, viele, die selber Eltern haben, auch jetzt und die im Krieg geboren wurden.
In den Krieg geboren, ja.
Mhm. Das hat mit denen was natürlich gemacht, wie sie auch aufgewachsen sind
Logisch.
Danach. Mein Vater war dann auch nicht der empathischste, so funktionieren, Leistungen und so weiter und alles andere muss man auch noch machen. Natürlich gab es da Defizite. Aber das, was ich auch immer wieder behaupte, ist, man kann auch Hass lernen. Also und das haben wir professionalisiert. Es gehörte zum täglichen Business dazu, aufzustehen und Leute zu hassen. Und da drin wirst du auch immer besser. Und es stumpft halt ab, wenn du dich jeden Tag mit Hass beschäftigst.
Bei diesen ganzen Dingen, die du ja auch gemacht hast, mit deiner Truppe oder auch selbst gemacht hast, auch die körperliche Gewalt, da gab es in dem Moment keine Reue bei dir. Also Nein. In dem Moment war es einfach, jetzt gibt's auf die Nuss.
Nein, und, also ich hab für Menschen gar nichts gespürt.
Gar nicht.
Also ich hätte sogar eher noch eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht.
Okay.
Also das ist ja auch heute auch ganz beliebt, so, ne, so zu sagen, also was ich, die Frau hatte Schuld, dass sie da lang gegangen ist. Sonst wäre ihr das nicht passiert, dass ich sie, was ich gestalkt hätte oder.
Ja.
Und das habe ich auch gemacht, hätte ich auch gesagt, ja, wieso wandert der in unser Land aus? Ja, dann, wenn der nicht hier wäre, wäre auch keine Gewalt passiert.
Okay.
Hat er selber Schuld.
Mhm.
Also ich habe gar nichts geführt.
Mhm. Also auch dieses typische, jemand läuft auf der Straße lang, guckt dich einfach nur an oder guckt dich schief an und der ist dann schon mal...
Hätte mal passieren können, wenn ich das gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich für immer im Knast, weil das wäre schon psychopathisch. Aber natürlich ist das passiert. Es sind Leute zu Opfern geworden, die einfach am falschen Ort zur falschen Zeit waren, wo ich gerade unterwegs war, mit der Gruppe oder alleine.
Dann erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du das erste Mal eingewandert bist?
Naja, das erste Mal bin ich überhaupt erst, da haben wir Krieg geführt gegen eine andere Rocker-Gruppierung nachher, in der ich auch noch dann aktiv war. Und dort ist es dann zu schwersten Gewalttaten untereinander gekommen, bin dann inhaftiert worden in der JVA Berlin. Aber ich musste entlassen werden nach einer gewissen Zeit, weil die Justiz das nicht hingebekommen hat, einen Prozess zu machen, weil die Zeugen nicht ausgesagt haben. Da bin ich aus dem Knast gekommen und habe gedacht, ich bin unbesiegbar.
Okay, also hat genau das Gegenteil sozusagen ausgelöst.
Genau.
Sondern die können mir eh nichts. Also egal, was ich mache, ich bleibe unbescholten und gehe meinen Weg.
Damit man so ein Gefühl dafür bekommt, was bei mir los war. Ich habe 25 Hausdurchsuchungen in meinem Leben gehabt. Über, hat der BKA-Chef Herr Münch mal gesagt.
Durchgezählt.
Und ich hatte massiven Polizeidruck, aber jetzt, ich habe gedacht, dieser Staat ist halt schwach.
Die kriegen mich nicht. Ich bin schlauer als die.
Genau, aber es sollte anders kommen.
Wie ist es dann gekommen?
Wir waren als Gruppe und ich als Person waren sehr multikriminell unterwegs, um das vielleicht kurz zu beschreiben, also von Drogenhandel bis Prostitution bis Schutzgeld, alles mögliche, was man für Geld und Macht tun kann. Und es ist dann so gekommen, dass es natürlich auch in diesen Gruppen, wo so hypermännliche Typen abhängen, da gibt es auch viel Streit untereinander. Ne? Jeder, also wenn du so eine kriminelle Bande hast mit 20 Leuten drin, sind nicht alle 20 Grüne. Ne? Also die neiden sich untereinander auch Geld, Macht, Liebe, keine Ahnung, alles. Und dann gab es Streit auch innerhalb der Gruppe und irgendwann wurden wir als Gruppe auch verboten. Das ging relativ zügig, wurden wir als kriminelle Vereinigung verboten vom Innenministerium. Und ich wurde dann erst inhaftiert, nachdem wir verboten worden sind, weil dann alte Straftaten von mir rausgekommen ist und ich wurde dann wegen einer Marihuana-Plantage verurteilt. Da bin ich relativ glimpflich weggekommen, habe knapp 3 Jahre bekommen. Ich hätte aber weit über 10 Jahre verdient.
Okay. Für die Straftaten, die du wirklich begangen hast.
Ja, also ich hätte mit Sicherheit weit über 10 Jahre verdient.
Okay, das sagst du jetzt ganz selbstkritisch im Nachhinein.
Ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen mit so einer Art Doppelmoral. Ne?
Ja,
man sagt
ja,
so jetzt,
Selbstmitleid. Hochstapeln im negativen Sinne.
Ja,
ich stapel immer ein bisschen hoch.
Also es ist immer, meine Kritik geht immer ein bisschen da in Richtung der Justiz. Ich versuche da heute auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass Tat und Strafe muss viel näher aneinander sein.
Aha.
Die Justiz hat bei mir massivst versagt. Das muss man einfach so sagen. Die Prozesse haben zu lange gedauert und es ist halt wichtig, dass man das spürt. Die Tat, die ich gemacht habe, die wird dann auch zeitnah bestraft. Und nicht, ich habe Prozesse gehabt, die haben teilweise 6-7 Jahre gedauert.
Ja,
was, wo soll da der Lerneffekt sein?
Du meinst eher so wie in der Hundeerziehung, ja. Also wenn er jetzt Mist baut, dann muss er jetzt wissen, er macht Mist. Und wenn das dann so wie es dann ja manchmal in behördlichen Vorgängen ist, du machst jetzt was und bekommst in 3 Monaten einen Schrieb, sie haben damals, dann ist der ganze Lerneffekt weg, meinst du?
Genau.
Ja.
Und ich sag's halt nur so, dass wir bedeutend mehr gemacht haben, aber der Justiz ging es auch darum, was war zu beweisen. Ich war dann geständig und habe dann auch diese knapp 3 Jahre bekommen.
Im Vergleich zum ersten Mal, was war anders beim zweiten Mal?
Beim zweiten Mal, da bin ich jetzt vorher sozusagen ausgestiegen und war auf einmal sowas wie ein Verräter für alle, weil ich einfach nur gesagt habe, ich will ein neues Leben leben. Also ich konnte nicht mehr. Ich war ausgebrannt. Ich hatte sowas wie einen Extremismus-Burnout.
Okay, lass uns da mal drauf eingehen. Du hast ja deine Truppe gehabt, deine Rocker-Gang. Wie ist das gekommen, dein Ausstieg? Hast du dich vor die hingestellt und hast gesagt, Leute, das geht so nicht weiter. Ich kann so nicht weitermachen? Oder?
So ungefähr. Wenn ich das so gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sogar noch einen auf den Nuss bekommen.
Mhm.
Ich habe das ein paar Einzelnen gesagt. So, ich kann jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr. Das mit dem Verbot, jetzt sind wir durch. Da war ich auch schon 20 Jahre dabei. Mhm. Ne? Das ist ja kein Pappenstiel.
Krass.
Und ich wurde dann auch krank, also der Stress, ich hatte regelmäßig Hausdurchsuchungen, Krieg mit anderen Banden, Stress in der eigenen Bande. Wenn ich essen gegangen bin, habe ich zur Tür geguckt, ob Feinde reinkommen. Wenn ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, bin ich mit der Knarre spazieren gegangen. Ich wurde krank, also, und ich habe das dann Einzelnen gesagt.
War das Angst oder war das einfach nur Stress?
Paranoia.
Okay.
Verfolgungswahn, wer ist hier der Verräter, wer redet mit den Bullen, wer will an meine Macht, wer will an mein Geld. Kennen viele in gewissen Positionen, ne? Mhm. Also das hat nicht nur was mit Kriminalität zu tun, sondern glaube ich, kann man das gesamtgesellschaftlich sehen. Und ich habe das dann einzeln gesagt, so nach dem Verbot, ich habe keinen Bock mehr. Und dann wurde ich von einem Tag auf den anderen, wurde ich zu deren Feind. Also ich habe nicht mehr so funktioniert, wie die Gruppe das wollte und habe das nicht mehr getan, was die Gruppe wollte. Und dann hat sich die Gruppe halt massivst gegen mich gestellt. Und dann gingen auch die ersten Bedrohungslagen los, dass die Polizei zu mir kam und sagt so, ich glaube, pass auf, wir haben da Informationen bekommen, dass sie jetzt auch Feindbild sind, ne, dass Dinge gegen sie geplant sind. Und dann wurde ich halt verhaftet für diese alten Straftaten. Und da kam ich diesmal natürlich im Gefängnis an als jemand anderes, ne? Mhm. Und das ging, weil ich in einen relativ kleinen Knast gekommen bin, in die JVA Stralsund. Und ich habe dann ist aber mein ganzes Leben zusammengebrochen. Also draußen, meine Lebensgefährten haben mich verlassen, natürlich finanziell alles, die Macht, alles ist zusammengebrochen. Das war mir aber nicht so wichtig. Und ich habe dann erst im Gefängnis wirklich richtig beschlossen, mir Hilfe zu suchen und habe mich dann an den Gefängnispsychologen, an die Gefängnisseelsorgerin gewandt.
Dann war aber auch der Knast ein Stück weit auch Schutzraum, ne? Erstmal sicherlich
das,
auch.
Das hast du sehr gut erkannt. Das war wie so ein schützender Kokon, habe ich das genannt. So.
Ja.
Also, weil ich war für niemanden zu erreichen. Ich wollte nicht gesehen werden, ich wollte nicht gehört werden. Ich war dann nur auf dieser Piste mit diesen 20 anderen Gefangenen. Habe angefangen viel zu lesen. Ich habe auch, meine Eltern haben mich die ganze Zeit im Knast besucht immer. Mhm. Und denen habe ich auch gesagt, ich will die Nachrichten von draußen gar nicht hören. Mhm. Und ich habe das dann wirklich wie so ein Retreat angesehen. Also einfach mal eine Auszeit zu nehmen und habe dann beschlossen, auch an mir zu arbeiten.
Um nochmal zu sagen, also du warst ja wirklich, wirklich sehr aggressiv. Du hast ja, du bist ja mit einem Maschinengewehr irgendwie in so einem Rockerkrieg irgendwie unterwegs gewesen, hast Gott sei Dank die Leute nicht getroffen, aber warst ja willens irgendwie etwas anzurichten, was nicht reparabel gewesen wäre. Das heißt, das sind ja wirklich schon, was war das Schlimmste, was du so in Erinnerung gemacht hast?
Das ist schon, ich glaube, wenn man die Schwelle überschreitet, dass man auf Menschen schießt, also ich habe auf Menschen geschossen und auch in der Absicht zu töten.
Ja.
Ich glaube, wenn du die Schwelle überschreitest, dann veränderst du dich als Mensch und das sind Dinge, die ich auf mich geladen habe. Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen. Mhm. Also, dass jemand gestorben ist oder so. Aber das ist, glaube ich, wenn man die Schwelle überschritten hat, dann ist es schon heftig.
Jetzt bist du auf der anderen Seite unterwegs. Du bist, wie hast du gesagt, Rosinenbuddhist? Hast du doch gesagt, Rosinenpicker-Buddhist? Das ist sehr schön.
Rosinenpicker-Buddhist, ja.
Du also, liebst die Einkehr und das in sich ruhen, aber eben auch zu sagen, mit Energien auch zu gucken, ne? Wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut.
Super wichtig. Das war, also ich bin dann Buddhist geworden, wie gesagt, Cherrypicker-Buddhist. Und die Anekdote würde ich ganz gerne kurz einbringen. Also es war wirklich so, das Erste, was ich im Buddhismus gelernt habe, war, wenn Leute Sie besuchen kommen, wie geht's Ihnen danach? Prüfen Sie das mal. Wenn die Haustür zugeht, nehmen Sie sich 30 Sekunden Zeit, überlegen sich, haben Sie mehr Energie oder haben Sie weniger Energie? Und wenn das bei Freunden oder Familie dreimal hintereinander ist, dass es Ihnen nach dem Besuch schlechter geht, dann entsorgen Sie diese Leute aus Ihrem Leben. Und das waren bei mir fast 100%. Ja,
diese Frage ist dann schon hart, wenn man sie sich stellt, ne? Dann ist es ja schon, ob das jetzt irgendwie, das kann ja selbst ein Verwandter sein, der einem ein schlechtes Gefühl macht und einem das Gefühl gibt, ey, jetzt geht's mir schlechter, vorher ging's mir besser.
Ja, also man muss auch damit leben können nachher, dass das Ergebnis nicht immer nur toll ist.
Ja.
Besonders wenn es vielleicht die eigene Ehefrau ist, na gut. Aber das waren so Dinge, die mir dann schon sehr, sehr wichtig waren. Und ich habe dann eine Ausbildung zum Anti-Gewalt-Trainer gemacht und zum Deradikalisierungstrainer. Ich wollte mich irgendwie gesellschaftlich irgendwie engagieren. Also ich bin auch so noch selbstständig mit anderen Projekten. Das ist nicht meine Hauptarbeit. Aber da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich möchte irgendwie was machen, wo ich auch irgendwie mal was Positives mache.
Wo ist die Aggression hin bei dir? Kommt, flammt sie manchmal noch auf? Gibt es so Situationen, wo ihr vielleicht auch familiäre Konflikte habt, wo du sagst, ich gehe jetzt lieber doch nochmal kurz ins Badezimmer oder ich gehe mal kurz eine Runde laufen mit dem Hund oder so?
Also das meine größten Aggressionen bringt mir zurzeit mein geliebter HSV, der mich sehr leiden lässt. Also ich habe mich mit meinen Aggressionen sehr beschäftigt. Auch ich bin immer noch der Typ, der ich bin. Also ich habe meinen Charakter ja nicht verloren. Ich habe mich damit dann beschäftigt, dass ich Leute gar nicht so lange an mich, so nah an mich ranlasse. Und mein neuer Freundeskreis ist sehr gewaltfrei, ist sehr positiv. Und seitdem ich selber nicht mehr mich mit diesen ganzen negativen Dingen beschäftige und mit negativen Menschen abhänge, komme ich gar nicht in die Situation, überhaupt aggressiv werden zu wollen. Natürlich werde ich auch mal wütend. Natürlich lerne ich auch mal jemanden kennen, den ich scheiße finde oder so.
Thema Straßenverkehr ist bei mir immer so ein Symbol, so ein Thema. Ich bin sonst auch ein friedliebender Mensch, aber wenn jemand, zum Beispiel jetzt aggressive Fahrradfahrer oder so, wo ich dann, kommt das da mal zu Situationen, wo du irgendwie auch mal eine Scheibe runter sagst und sagst, Junge.
Ja, na klar. Aber, also das wäre ja gelogen.
Ja.
Also dann wäre ich wirklich in einer hohen buddhistischen Stufe, wenn ich das nicht mehr hätte.
Wenn du das wegatmen könntest.
Ja, genau. Also da bin ich genauso ein Mensch, aber ich habe mich damit beschäftigt. Ich weiß, was ich verlieren würde, wenn ich wieder gewalttätig werden würde. Ich habe auf meinem Handy immer hier meine beste Erinnerung drauf. Damit kann jeder sich ablenken. Ich weiß, wenn ich hier zuschlagen würde, dann verliere ich wieder meine Frau, meine Familie, meine Eltern.
Wir sehen gerade das Hochzeitsfoto von dir und deiner Frau.
Genau.
Und wenn du so in so einem Moment bist, wo du so denkst, komm runter, Philipp, dann guckst du das Bild an und weißt genau, das gibst du nicht wieder auf dafür, dass du hier irgendwo eine Faust fliegen lässt.
Ich würde mein ganzes neues, tolles Leben verlieren. Ich liebe mein neues Leben. Ich bin super angekommen. Ich liebe es, in Schleswig-Holstein zu leben. Ich liebe es, meinen Rasen zu pflegen, Hecke zu schneiden, am Wochenende zu grillen, Fußball zu gucken, Gin Tonic abends zu trinken. Ich liebe mein neues Leben. Und
cool.
Das ohne Gewalt.
Ja.
Und deswegen ist das eine Sache, die ich versuche, mich immer wieder damit zu beschäftigen und das nicht wieder über mich kommen zu lassen.
Du beschäftigst dich mit jungen Männern, die eben auch genau in diesem Gefahrenbereich sich befinden, auch in so abzugleiten, wie du es damals bist. Wie kannst du da aktiv helfen oder was sind da deine Konzepte?
Also erstmal ist die Arbeit mit radikalisierten Jugendlichen oder die sich gerade radikalisieren eine emotionale Arbeit. Ich hab nur wenig Jugendliche kennengelernt, die wirklich mit 14, 15 überzeugt waren und sagt, ich will ein islamistischer Krieger werden oder ich will ein Neonazi werden.
Mhm.
Das, die Dinge kommen aus gewissen Frustsituationen. Familie, Schule, Gesellschaft, Verein, Mobbing.
Mhm.
Und den Ansatz, den wir als Verein da auch immer fahren, ist dann immer wieder, wir müssen auf den Menschen uns konzentrieren. Also ich weiß, es ist leicht gesagt, dass in der Pädagogik alle sagen, wir arbeiten auf Augenhöhe, wir sind niedrigschwellig und so weiter. Aber ich versuche für die, weil die meisten, mit denen ich zu tun habe, die haben immer oder ganz häufig ein Problem mit Vaterfiguren. Vater nicht da, Vater kümmert sich nicht, diese Themen. Und da versuche ich immer sowas wie ein größerer Bruder oder eine väterliche Figur zu sein, kurz und zu sagen, ich bin für dich da, ich setze mich für dich ein. Das spüren die sehr schnell, dass ich das ernst meine mit denen. Und dann brauchen die eine Zeit, sich zu öffnen. Und dann sind die sehr schnell dabei zu sagen, okay, der meint das ernst mit mir, weil das kennen die nicht mehr. Sie sind sonst eine Zahl im System manchmal schon. Ne? Sie sind Fall 37 bei XY oder so. Und da versuchen wir wirklich, das zu sagen, über eine längere Beziehungsarbeit. Das geht ganz wenig um Politik oder Religion, sondern es geht ganz häufig einfach nur eine menschliche Basis zu schaffen. Also wenn ich so einen Jugendlichen kennenlerne, dann spiele ich manchmal die ersten drei Treffen, spiele ich mit denen nur PlayStation. Mehr machen wir nicht. Mehr machen wir nicht. Sprechen wir nicht über Politik. Soll ich in den ersten drei Sätzen Hitler erwähnen? Ja, also, sondern das geht immer über die menschliche Basis und dann findet man auch einen Zugang.
Kommen die, die kommen ja auf dich zu. Wie wendet man sich an dich, wenn jetzt irgendwie ein Jugendlicher sagt, ich bin da auf dem falschen Weg und ich spüre das schon? Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es da?
Das Einfachste ist, was die meisten jungen Leute nutzen, ist Instagram. Das geht ganz einfach über Philipp Schlaffer, sich einfach melden. Ganz häufig kommt es von Eltern, die sagen, Mensch, unser Kind beschäftigt sich gerade mit den und den Dingen oder sagt so die und die Sachen. Also wer meinen Namen eingibt im Internet, findet sofort auch Kontaktdaten.
Ja, und dann beginnt das so, wie du sagst, dann spielt man einfach PlayStation erstmal, man baut eine Verbindung auf.
Ja.
Im Spiel ist das ja wirklich gut, also weil du eben auch schon gleich, du lernst ja Charaktereigenschaften schon sehr schnell kennen im Spiel, ne? Also auch.
Oder ich zum ersten Gespräch nehme ich sogar meistens einen meiner Hunde mit.
Okay.
Und dann erwarten die Eltern so manchmal, ja, jetzt setzen wir uns alle in die Küche und jetzt helfen Sie mal um meinem Kind.
Ja, ja. Hm.
Ich sage, oh Gott, was für ein fürchterliches Setting hier.
Ja, das geht gar nicht.
Ja, wo ich zu den Eltern sage, ich sage, macht mal euren Kram. Ich sage, hast du Lust mit mir mit den Hunden spazieren zu gehen?
Ja.
Das ist so ein Öffner,
ja.
Weißt du, so Hunde, und dann gehen wir irgendwo spazieren, dann reden wir über die Hunde und dann sage ich so, der Hund ist so doof oder der kann das und das nicht. Und das ist so gleich, es gibt so ein Feeling.
Mhm. Auch eine gute Ablenkung, dass man nicht gleich nur aufeinander fixiert ist.
Ja,
ne?
Und mir ist das ja wichtig, weißt du, das, was bei mir vielleicht auch mit schiefgelaufen ist. Meine Eltern haben damals auch um Hilfe gebeten. Also da kam Polizei, kam Sozialarbeiter. Aber weißt du, was mein Gefühl immer war, wenn die gekommen sind, auf wessen Seite die sind? Immer auf meiner Elternseite.
Mhm.
Keiner, ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass jemand kommt und sagt, okay, wir hören uns jetzt erstmal beide Seiten an.
Mhm.
Ja, sondern ich wusste, die kommen von meinen Eltern und die haben nur das neu verpackt, was meine Eltern sagen wollen.
Genau, hätten ja auch sagen können, wir können das nachvollziehen, das war auch eine blöde Entscheidung von deinen Eltern und dass man darunter, dass man das echt blöd findet als also Jugendlicher, das ist ja.
Ich hätte es nur gerne schon gespürt, dass irgendjemand sagt, Mensch, ich höre mir jetzt erstmal deine Seite an.
Genau.
Ne? Ja. Ich bin hier nicht nur für deine Eltern, ich bin für dich hier.
Ja.
Und
ja.
Das ist so, das sind so kleine Dinge, das spüren junge Leute.
Mhm. Finde ich super, aber du arbeitest in Hauptsache mit Jungs?
Ja, nur ausschließlich.
Ja. Ja. Und wie kannst du den Erfolg damit messen? Wenn sie nicht wiederkommen, dann bleiben sie weiter auf Abwägen oder.
Kann man nicht. Die Arbeit mit Menschen kann man manchmal ganz schlecht messen. Also es ist so, dass ich das habe, dass was mich sehr, sehr stolz macht, ich mache auch längere Anti-Gewalt-Trainings, die dann über eine längere Zeit gehen. Also ich habe Jugendliche gehabt, die sich dann nach Jahren melden und sagen, Philipp, ich wollte mich mal bei dir bedanken.
Mhm.
Das ist jenseits allen monetären Applaus für Auszeichnungen, die man mal kriegt, sind das Dinge.
Er hat sich mit deiner Hilfe zum besseren Menschen gemacht, vielleicht. Oder
selbst wenn es mal hingeblieben ist damals, Mensch, du hast mir irgendwie geholfen oder du wolltest mir helfen. Also das ist schon, das geht ja nur um Impulse.
Mhm.
Also ich kann mit niemandem arbeiten über ein halbes Jahr und der wird auf einmal zum guten Menschen. Dann wäre ich ja ein Held.
Ja.
Und deswegen geht es manchmal so um die kleinen Dinge, Nachrichten. Ich hab ganz viele Nachrichten von Leuten, die mir gesagt haben, oh, ich habe mich letztens bei YouTube eine Story von dir gehört. Ich wollte eigentlich zuschlagen, habe ich doch nicht gemacht, weil ich wusste, kommen wieder die Bullen, Anzeigen, Gericht. Da schreibt er mir eine Nachricht, das ist für den ein super Erfolg, wo ich mir denke, ja, starke Leistung, du bist nicht gewalttätig geworden, hast du toll gemacht.
Mhm.
Das, so messe ich das.
Okay. Hast du noch, wenn du rausgehst, diese Paranoia und Angst, findet die noch statt in dir?
Ja, also das ist so ganz komisch, so manchmal, also selbst wenn jetzt hier bei euch hier am Studio jetzt hier Polizei langfahren würde und ich würde Blaulicht hören, ich weiß selber, man kann Blaulicht nicht hören, aber das sagt man so.
Ja.
Und ich würde Blaulicht hören, manchmal zucke ich noch zusammen und denke, das könnte ich sein, obwohl ich schon seit 10 Jahren keine Scheiße mehr baue, habe ich Dinge rübergerettet. Genauso wie Haustürklingeln hat immer bedeutet Hausdurchsuchung oder zwei Männer in einem Kombi. Wenn ich jetzt heute rausgehen würde und steht ein VW-Kombi und zwei Männer gucken mich an, wenn ich hier rauskomme, würde ich denken, okay, ja,
ist doch noch so.
Könnten einfach nur zwei Männer im Kombi sitzen sein, aber ich würde natürlich denken, es sind Bullen. Also ich habe da noch ein bisschen was rübergerettet, aber das wird weniger und weniger.
Und gibt's das noch, gab's das noch, dass dann Anrufe kamen und du dich persönlich bedroht gefühlt hast noch nach der Knastzeit? Auch noch weiterhin?
Ja, das da hat's auch halbherzige Angriffe gegen mich und meine Frau gegeben, und meine Frau und mich, und da kommen immer wieder Bedrohungen übers Internet, mal Telefonate und so, ist lästig, ist aber leider so. Das ist ja das Problem, was man beobachten kann, aber du, im Internet denken ja viele, es ist ein rechtsfreier Raum, du könntest dich ins Internet setzen und ganz vorsichtig einen Hundewelpen streichen, da wird irgendjemand drunter schreiben, geh sterben.
Genau. Ja,
also
und jetzt hast du dieses tolle Bild von deiner Frau, von deiner Hochzeit auf deinem Handy. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Um ehrlich zu sein, über gleiche Bekannte. Das war natürlich gar nicht so einfach. Meine Frau dann auch hier dörflich als Pferdebereiterin unterwegs und überhaupt keinen Kontakt in irgendwelche Milieuszenen oder sonst irgendwas. Das war nicht ganz so einfach, das zu überzeugen, zu sagen, Mensch, hier. Guck mal, gib mal meinen Namen bei Google ein.
Ja.
Das war nicht so einfach.
Aber wie war es denn dann? Sie hat ihn eingegeben, hat es gelesen, hat sich aber in dich verliebt und
sie hat mal eine ganz tolle Antwort im Fernsehen gegeben. Zu Jenke von Wilmsdorf hat sie mal eine Antwort gegeben, das wusste ich auch nicht, da war ich nicht dabei. Und dann dann hatte er sie gefragt, ja, wie kann man sich in so einen Mann verlieben, der diese Dinge gemacht hat, der so aussah. Und hat sie gesagt, ja, oh Gott, was für ein fürchterlicher Mann, was für kalte Augen und so. Da hat er ihr so alte Bilder gezeigt. Dann hat der Jenke sie gefragt und hat gesagt, so ja, aber warum wollen Sie den heiraten? Und da hat sie gesagt, ich habe mich nicht in den alten Philipp verliebt, sondern in den neuen. Und ich glaube, damit ist alles zum Thema Liebe gesagt.
Philipp, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben ja gesagt, wo die Kontaktmöglichkeiten sind. Wenn ihr Probleme habt und aus dieser Hass- und Gewaltspirale nicht rauskommt, da gibt es einen, der euch helfen möchte, der ein offenes Ohr hat. Und manchmal reicht das ja schon, um den Weg nochmal eine Abbiegung zu bekommen auf dem Weg. Auf jeden Fall vielen Dank für die tolle Arbeit, die auch für das schönste Bundesland der Welt, wie wir es ja so schön bezeichnen, ganz, ganz wichtig ist. Wir brauchen alle mehr Liebe, gerade in diesen Zeiten.
Ist so, ja. Punkt.
Danke dir. Zusammen sind wir
Schleswig-Holstein.
Küstenköppe.
Ein RSH-Original-Podcast.
Von und mit Frank Bremser. Redaktion Fabian Peder. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.